Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Manchmal ist es ziemlich einfach, sich den Alltag ein klein bisschen angenehmer zu machen. Ein Muffin auf die Hand zum Beispiel oder einen Coffee to go.
Das ehemals teure Kolonialgut Kaffee zum Beispiel können wir heutzutage gleichsam an jeder Ecke in einer Vielzahl von Formen erstehen. Als Espresso, als Latte oder Cold Brew, mit oder ohne Milchschaum, mit Sojamilch oder wahlweise auch biologisch und fair gehandelt. Wir leben in einer Überflussgesellschaft und das heißt gerade nicht, dass Konsum dominant im Erwerb von Rolex-Uhren oder Ferraris bestünde. Konsumiert wird sogar meist auf fast unglamouröse Weise. Konsum bedeutet heute vor allem, dass wir ohne großes Aufheben auf eine Vielzahl von annehmlichen Gütern zurückgreifen können. Ihre Annehmlichkeit besteht gerade darin, dass ihr Nachschub wie selbstverständlich gesichert ist. Man weder groß über sie nachdenken, noch ein Vermögen für sie ausgeben muss.
Wir konsumieren, täglich, nebenbei, ohne viel darüber nachzudenken. Ob es der Kaffee vom Café nebenan ist oder das schnell gemietete Carsharing-Auto. Es sind diese ganz banalen Verbrauchsgüter, die unser Leben und unseren Alltag leichter, bequemer und angenehmer machen. Convenient sind diese Dinge, sagt der Literaturwissenschaftler Heinz Drüg. So richtig lässt sich dieser Begriff nicht übersetzen, meint er. Aber in seinem Vortrag erklärt er, was damit gemeint ist und was für Gefühle wir mit Convenience verbinden. Auf der einen Seite ist da die Banalität und Leere, die uns ergreifen kann, wenn wir abends gemütlich ein Fertiggericht futtern, während wir unsere Lieblingsserie binge-watchen. Oder das schlechte Gewissen, das an uns nagt, weil wir nichts Nützliches anfangen mit unserer Zeit und unserem Geld, nur Latte Macchiato schlürfen oder neue Schuhe kaufen. Aber diesem kleinen Konsum kann auch eine Poesie und Schönheit innewohnen. Das zeigt Heinz Drüg am Beispiel von zwei neueren Romanen. My Year of Rest and Relaxation von Otessa Moschweg und Convenience Storewoman von Sayaka Murata. Der Vortrag hat den Titel Convenience – Konsumwelt als kleines Gefühl. Heinz Drüg hat ihn am 4. Dezember 2018 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen gehalten, im Rahmen der Reihe Kleine Gefühle.
Es könnte alles so schön sein. Circa 40 Stunden pro Woche weniger muss man heute, da es Waschmaschinen, Geschirrspüler, Staubsauger und Ähnliches gibt, für die Hausarbeit aufwenden als gehabt. Statt im Schnitt 58 Stunden, wie im Jahr 1900, sind es heute nur noch monatlich durchschnittlich 15,5 Stunden. So dokumentiert es Steven Pinker auf einer der vielen Grafiken in seiner nicht gerade zurückhaltend betitelten Streitschrift Aufklärung jetzt für Vernunft, Wissenschaft, Humanismus und Fortschritt. Pinker, irgendwie kann man kaum anders, als ihm in diesem Punkt zuzustimmen. Pinker sieht in diesen 40 Stunden pro Monat, in denen Mann oder Frau ihre Zeit nicht mehr damit zubringen muss, mit schrumpeligen Händen Wäsche in Seifenlauge zu walken oder auf Knien rutschend Fußböden zu schrubben, ein Indiz des Fortschritts. In der frei gewordenen Zeit lässt sich in der Tat so viel Sinnvolleres tun. Möglicherweise sind dafür finanzielle Ressourcen ganz brauchbar, die man etwa dadurch eingespart hat, dass auch unsere Lebensmittel so verdammt billig geworden sind. Kaffee etwa, Lieblingsgetränk der Intellektuellen und Hipster ebenso wie weniger glamouröser Büroknechte und natürlich seit jeher der Arbeiter. Kaffee kostete Ende der 1950er Jahre ungefähr so viel, wie ein Industriearbeiter in 4 Stunden Maloche verdiente. 1993 brauchte er dafür nur noch ganze 18 Minuten. Dafür, klar, stiegen die Mieten, Sprit, Elektrizität und Fahrtickets sind immer teurer geworden. Alles klar, aber auch ob der Kaffeepreis auf einer fairen Ökonomie beruht, kann bezweifelt werden. Dennoch, wir leben in einer Überflussgesellschaft. Und das heißt gerade nicht, dass Konsum dominant im Erwerb von Rolex-Uhren oder Ferraris bestünde. Konsumiert wird sogar meist auf fast unglamouröse Weise. Konsum bedeutet heute vor allem, dass wir ohne großes Aufheben auf eine Vielzahl von annehmlichen Gütern zurückgreifen können. Ihre Annehmlichkeit besteht gerade darin, dass ihr Nachschub wie selbstverständlich gesichert ist. Man weder groß über sie nachdenken, noch ein Vermögen für sie ausgeben muss. Das ehemals teure Kolonialgut Kaffee zum Beispiel können wir heutzutage gleichsam an jeder Ecke in einer Vielzahl von Formen erstehen. Als Espresso, als Latte oder Cold Brew, mit oder ohne Milchschaum, mit Sojamilch oder wahlweise auch biologisch und fair gehandelt. Eher selten werden dabei Starbucks-artige Mondpreise aufgerufen. Wie sagte Peter Falk noch gleich unter den gütigen Blicken des zu diesem Zeitpunkt noch entrückten Engels Bruno Ganz in Wim Wenders 1987, kurz vor der Wende gedrehten Film Der Himmel über Berlin, wie sagte er noch vor einer pittoresk verschmuddelten Imbissbude im Mauergebiet, die mit dem üblichen Sprite, Fanta, Jägermeister, Kümmerling und Schultheißbier Insignien gezeichnet war? How good it is to be here, to smoke, have coffee, and if you do it together, it's fantastic.
I can't see you, but I know you're here. I feel it. You've been hanging around since I got here. I wish I could see your face. Just look into your eyes and tell you how good it is to be here. Just to touch something. See, that's cold. I feel good. Here. To smoke. Have coffee. And if you do it together, it's fantastic.
Ein denkbar konsensfähiger Claim, würde ich sagen, für die einfachen Sinnenfreunde unserer irdischen Existenz. Die Imbissbude hat als Ort höherer Bestimmung und Besinnung eine gewisse filmische Tradition. Nicht nur im Kölner Tatort, wie Sie jetzt vielleicht sofort denken, sondern auch bei Wenders selbst. In seinem frühen Roadmovie Im Lauf der Zeit sinnieren die von Rüdiger Vogler und Hans Zischler gespielten Helden bei Fritten und Cola vor einer Bude im Nirgendwo des Zonenrandgebiets über ihr Leben nach. In dem legendären filmischen Gemeinschaftswerk Menschen am Sonntag aus dem Jahr 1930, für das Billy Wilder das Drehbuch schrieb, werden an jedem Berliner Bütchen Liköre der Marke Bolz oder einmal mehr Schultheißbüre für das Feintuning des Wochenendrauschs feilgeboten. Billy Wilder ist übrigens filmisch nach Berlin zurückgekehrt, und zwar im Jahr 1961 mit der Komödie 1-2-3. Darin geht es um einen von James Cagney dargestellten Coca-Cola-Sales-Manager in der geteilten Stadt. Als zentrales Thema dieses Films könnte man ebenso schwierige wie komische Umerziehungsmaßnahmen am ewig preußisch schnarrenden und militärisch zackigen in jene Blessings der Lässigkeit bezeichnen, wie sie eben für eine Kultur der Demokratie typisch sind. Mach mal Pause, trink Coca-Cola, prangt mitten im geteilten Berlin ein Werbeschild und symbolisiert damit den entscheidenden Systemvorteil des Kapitalismus. Wobei Wilder natürlich klug genug ist, James Cagney temperamentsmäßig durchaus komplementär zum Hackengeknall seiner Ex-Nazi-Untergebenen anzulegen. Yes, mein Führer, ist die Standardreplik seiner Ehefrau auf das Trommelfeuer seiner Befehle und Anweisungen. Mach mal Pause, trink Coca-Cola. Ich habe diesen vielleicht ein wenig prätentiös klingenden englischsprachigen Titel Convenience für diesen Versuch über die kleinen Gefühle in der Konsumwelt ausgewählt, weil er, der Terminus Convenience, anders als jeder vergleichbare deutschsprachige Begriff, wie etwa Annehmlichkeit oder Bequemlichkeit oder Behagen, ein weiteres und aussagekräftigeres Bedeutungsfeld markiert. Convenience bezeichnet zunächst einmal einen Zustand, in dem sich ein Subjekt befindet. The state of being able to proceed with something without difficulty, so steht es im Oxford Dictionary zu lesen. Convenience ist aber auch eine Eigenschaft, die Eigenschaft eines Dings oder einer Situation. The quality of being useful, easy or suitable for someone. Eine solche Form der Convenience hat sich als generische Bezeichnung auch für eine bestimmte Klasse von Dingen etabliert, eben sogenannten Conveniences. Das sind Dinge, die entscheidend zu einem easy and effortless way of life beitragen, ohne dass wir das für weiter der Rede wert halten. Dinge dieser Art werden schließlich an bestimmten Orten verkauft, nämlich in Convenience Stores, die nicht nur deshalb so heißen, weil sie eben Conveniences anbieten, sondern auch, weil ihr Geschäftsmodell selbst convenient ist. Und zwar deshalb, weil sie gleich um die Ecke liegen und so gut wie immer geöffnet haben. Convenience bildet also ein Konglomerat aus einem Gefühl, aus Dingen, die diesem Gefühl dienlich sind, deren Nachschub gesichert erscheint und die stets um die Ecke in Convenience Stores, in Spätis, in Bütchen oder Kiosken und ähnlichen Lokalitäten verkauft werden. Es könnte also alles so schön sein. Ein Kaffee, ein Donut, ein Hamburger, mal eine Dose Ravioli, schnell ein paar Fischstäbchen. Ein nie versiegendes Angebot praktischster, herrlicher Waren. Und dann rasch zurück zu Wesentlicherem. Denken, lesen, schreiben, leben. Das könnte doch eigentlich ein großes Gefühl sein. Oder wie Rocco Schamoni in dem Roman Tag der geschlossenen Tür schreibt, ist dies nicht etwa das Paradies, nach dem wir so lange gesucht haben? Der Zustand der Vollversorgung, satt am Busen der Gesellschaft? Warum tauche ich dann in Gottes Namen hier mit der Convenience, diesem Spitzenerzeugnis von Vernunft, Wissenschaft, Fortschritt und Humanismus, in einer Vortragsreihe auf, in der es um kleine Gefühle geht? Um kleine oder größere Stänkerer wie Langeweile, Missmut und Ressentiment. Ich möchte darüber im Folgenden in drei Schritten nachdenken. Zuerst nenne ich Ihnen vier Gründe, warum auch die Convenience, die Annehmlichkeit und die Konsumsphäre als ihr kultureller Nährboden eines jener Gefühle bildet, das, wie die Veranstalter im Exposé zu dieser Vortragsreihe so schön formulieren, niedriger dosiert ist als seine umwerfenden Gegenstücke auf der Liebe-, Hass- und Edelmutseite oder gar als niedere Empfindung gilt, die möglicherweise sogar das wenig beliebte Gefühl des Hochnotpeinlichen auslöst. Einer jener vier Gründe, nämlich der vierte, den ich dann anführen werde, betrifft das Gebiet der Ästhetik. Dort halte ich mich dann in einem zweiten Schritt des Vortrags ein bisschen länger auf und versuche, gegen einen gewissen Mainstream der Theoriebildung zu zeigen, dass und inwiefern Convenience ein ästhetisch interessantes und aufschlussreiches Phänomen darstellt. In einem dritten und letzten Teil stelle ich Ihnen, um das weiter zu konkretisieren, zwei aktuelle Romane vor. Otessa Moshfegh's 2018 erschienen My Year of Rest and Relaxation und das japanische Erfolgsbuch Konbini Ningen aus dem Jahr 2016, das 2018 unter dem Titel Convenience Store Woman ins Englische übersetzt wurde. Also ich komme zum ersten Teil, jenen vier Gründen, warum Convenience ein eher kleines Gefühl ist. Stellen Sie sich ein TV-Dinner vor. Eines jener von der Firma Swanson in den 1950er Jahren erfundenen tiefgefrorenen Abendessen. Vielleicht ein Swiss Steak mit Kartoffelbrei und einer Art Leipziger Allerlei hätte ich hier im Angebot. Ohne es vorher aufzutauen, lässt sich das Aluminiumbehältnis im Ofen erhitzen und, wie es die Produktbezeichnung anordnet, bequem vor dem Fernseher verzehren. Nicht einmal ein Messer braucht man zum Zerteilen des weich geklopften Fleischs, so verkündet es die Packung stolz. Mögen Anhänger eines traditionellen Familienessens anderer Meinung sein, eine gewisse Fortschrittlichkeit spricht durchaus aus diesem Produkt. Man kann den Abend mit Entspannung verbringen, statt viel Zeit mit Einkaufen und Kochen zu vertun. Tätigkeiten, die ohnehin als Frauensache galten, jedenfalls in den 50er Jahren, aus dem dieses Bild ja stammt und dieses Produkt. Es handelt sich also möglicherweise sogar um ein emanzipierendes Produkt, das zudem eine realistische Einschätzung verkörpert. Bürojobs können nun einmal auf öde Weise so entkräftend sein, dass die Glotze eine durchaus konveniente abendliche Flucht davon darstellt. Was ist denn daran so schlecht? Nun, eine solche Form des Convenience Foods, wie wir sie bis heute ja auch gut aus Flugzeugen kennen, sagt zunächst einmal, keine liebevolle Hand hat mich gekocht. Der Konsument weiß nicht wirklich, was drin ist. Frisch kann das wohl allemal nicht sein. Ich sitze, wenn ich das verzehre, nicht an einem Tisch, habe keine Kerze angezündet, keine Stoffserviette vorgebunden, führe keine Konversation, sondern mampfe einfach glücklich vor mich hin. Von allem nun, was den Menschen gemeinsam ist, ist das Gemeinsamste, dass sie essen und trinken müssen, schreibt der Soziologe Georg Simmel. Die Zeremonie des Essens bedeutet daher, so der französische Denker Roland Barthes, im Wesentlichen Gemeinschaftlichkeit. Man isst immer, schreibt Barthes weiter, mit mehreren. Eine strenge Gemeinschaftlichkeit überwacht die Freuden der Nahrung. Auf das, Zitat weiter, jeder besser in seinen einzelnen Traum abheben kann. Träum weiter, du guter Lieblingsherzensfranzose, denn schon 1843 beklagt der Philosoph Friedrich Theodor Fischer den toten Mechanismus industrieller Nahrung, der vollends jede lebendige Teilnahme der Individualität von der Hervorbringung der Produkte ausscheidet. Sprich, und das wäre der erste Stimmungskiller in Sachen Convenience, was uns Behaglichkeit und Bequemlichkeit verspricht, durchkreuzt, so noch einmal Friedrich Theodor Fischer, das gemütliche Einleben der Seele in den Gegenstand. Man könnte das auch ganz ungemütlich Entfremdung nennen. Der zweite Verdacht der Hochnotpeinlichkeit schließt an einer Kerneigenschaft der Convenience an, nämlich der Bequemlichkeit. Müßiggang ist allerlaster Anfang, sagt das Sprichwort und bringt damit eine christliche Ansicht zum Ausdruck, die den Zwang zur Arbeit als Strafe für Adams und Evas Ursünde begreift. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Die Arbeit bekommt immer mehr alles gute Gewissen auf ihre Seite, ätzt der Christentumsverächter Friedrich Nietzsche 1882 in seiner Fröhlichen Wissenschaft auf dem Höhepunkt der Industrialisierung. Nietzsche orientiert sich lieber an einem vorchristlichen Ideal des Otium, der Muße und der Kontemplation, die natürlich nur deshalb möglich sind, weil andere, namentlich Sklaven, für einen arbeiten. Das muss man wohl gerechterweise hinzufügen. Mit Blick auf die Gesellschaft der Gründerzeit fährt Nietzsche angewidert fort: Der Hang zur Freude nennt sich bereits Bedürfnis der Erholung. Dass sich der Zwang zur Arbeit auch als Form politischer Unterdrückung verstehen lässt, wird deutlich, wenn man einen Blick in Emile Zolas Bergarbeiterroman Germinal wirft. Dort ist es die Strategie der Zechenbesitzer, die Arbeiter stets so knapp vor dem Verhungern zu halten, dass Arbeit ihr ganzes Leben ist und die freie Zeit in der Tat nur noch dazu dient, die Lebensfunktion einigermaßen wieder in Gang zu bringen. Hier ist man dann schlicht nicht mehr vital genug, um politisch auf ebenso naheliegende wie aus Sicht der Kapitalisten dumme Umsturzgedanken zu kommen. Aber wie sieht das denn nach der Umstellung auf ein sozialstaatliches System aus, mit Kranken- und Unfallversicherung, Gewerkschaften und Tarifverträgen? Der Soziologe Ferdinand Zweig urteilte in einer Studie über die Arbeitswelt der 1950er Jahre in den Vereinigten Staaten, dass Wohlstand und Überfluss jegliche Arbeiterkultur dahinraffe. Statt über den Klassenkampf nachzudenken, trügen die Arbeiter nur noch eine mentale Checklist mit sich, was sie sich als nächstes anschaffen könnten. Und die Philosophin Hannah Arendt bringt die Enttäuschung auf den Punkt. Die große Hoffnung, schreibt sie, die Marx und die Besten der Arbeiterbewegung in allen Ländern beseelte, dass nämlich Freizeit schließlich den Menschen von der Notwendigkeit befreien und das Animal Laborans produktiv machen würde, beruht auf Illusionen. Und sie schließt an, die überflüssige Zeit des Animal Laborans wird niemals für etwas anderes verbraucht als konsumieren. Und je mehr Zeit ihm gelassen wird, desto begehrlicher und bedrohlicher werden seine Wünsche und sein Appetit. Convenience, der Umstand, mit Annehmlichkeiten gesegnet zu sein, so der Verdacht, öffnet den verwöhnten Erdenkindern nicht Zeit und Raum für Kontemplation, dient nicht der Entfaltung ihrer Kreativität oder der Festigung ihres politischen Engagements, sondern macht sie zu trägen, unpolitischen, nur am nächsten Stimulus interessierten Couch-Potatoes. Punkt 3. Peinlicher Convenience. Dieser lässt sich an einem Tweet festmachen, den jüngst ein Freiburger Kollege sendete. Langsam wird's absurd, schrieb er unter ein Foto aus einem Supermarkt. Darauf zu sehen waren Teebeutel der Marke Messmer in den neuen Sorten Schoko-Kirsch-Brownie, Musso-Chocolat, Zimtschnecke und Apfelstrudel. Dem Gefühl einer gewissen Absurdität oder Peinlichkeit kann man sich hier in der Tat kaum verschließen. Stellen Sie sich vor, jemand sieht Sie mit einem Päckchen Messmer-Tee, Schoko-Kirsch-Brownie im Einkaufswagen. Eine solche Situation ließe sich vielleicht nur noch mit Hilfe einer Camp-Strategie retten, der überaffirmierten Abseitigkeit. Ich kaufe das gerade, weil es so absurd ist, doch dazu komme ich später. Freilich ist in David Wagners schlauem Supermarktroman Vier Äpfel nachzulesen. Der Supermarkt ist ein Museum der Dinge und Marken, denn hier liegt ja das, wovon und womit wir leben. Will heißen, was keiner will, was sich nicht verkauft, sich nicht bewährt, das liegt da auch nicht, sondern fliegt ruckzuck wieder aus dem Sortiment. Und es wird dann wohl so sein, dass die Menschen von heute einen Tee kaufen möchten, der zugleich ein Brownie ist, als imaginärer und zugleich wahrscheinlich kaloriensparender Ersatz des eigentlichen Gebäcks. Messmer stillt die Kuchenlust, ganz ohne Backen und ganz gleich zu welcher Tageszeit, denn den Messmer-Tee mastern ist es gelungen, den verlockenden Geschmack nach herbsüßen Schokokirsch-Brownies in einem verführerischen Tee einzufangen. Süße Glücksgefühle Tasse für Tasse für Tasse. Von Messmer, kreiert, von Kuchenfreunden geliebt. So wird jeder Moment zum Kuchenmoment. Das war jetzt gerade nicht, ich hoffe, Sie haben das erkannt, meine eigene Prosa, sondern die von der Messmer-Homepage. Wie auch immer. Waren werden, Sie sehen das, gerne zum Kuratieren von Stimmungen genutzt. Gemütlichkeit und Genuss ohne Reue, natürlich funkt ein solcher Schoko-Kirsch-Brownie-Tee an uns. Und wer es direkter und ein bisschen strenger möchte, greift vielleicht zu anderen, ebenfalls von Messmer feilgebotenen Sorten wie Gelassenheit oder Entschleunigung, deren Namen nicht nur eine Einladung, sondern im Grunde eigentlich eher einen Befehl bedeuten. Es hat eine gewisse Penetranz, wenn auch noch der entlegenste Winkel des Wünschbaren ständig mit Angeboten befeuert wird. Und das möglichst lückenlos und 24 Stunden am Tag. Convenience wird so zur Ganztagesbeschäftigung. Und wenn das gerade nicht nervt, wird es möglicherweise als frivol empfunden, weil wir denken, dass unser Lebensstil weder auf Dauer ökologisch tragbar noch ökonomisch gerecht ist. Ich sage nur Tee. Wie baut man ihn an? Wer pflückt ihn? Für wie viel Lohn? Da kann sich Steven Pinker noch so sehr ins Zeug legen. Diese ugly feelings bekommen wir auch von dieser Seite her nicht so ganz aus der Convenience wieder heraus. Kanariensekt ist angenehm, schreibt der bislang nicht als Convenience-Theoretiker bekannte Philosoph Immanuel Kant in seiner Kritik der Urteilskraft. Kanariensekt, übrigens ein süßer Likörwein von den Kanarischen Inseln, ist angenehm. Doch glauben Sie nicht, dass Convenience hier nun ausgerechnet von der philosophischen Ästhetikunterstützung erfahren würde. Das Gegenteil ist nämlich der Fall. Und das ist die vierte De-Emphatisierung von Convenience, die ich skizzieren möchte. Dass Kanariensekt angenehm ist, stellt nach Kant nämlich eine unzulässige Formulierung dar. Vielmehr müsse es heißen, er ist mir angenehm. Ein Unterschied um nur ein Wort und doch ein Unterschied ums Ganze. Denn de gustibus non est disputandum, über Geschmack, und gemeint ist dabei der sinnliche, der kulinarische Geschmack, lässt sich nicht streiten. Einer liebt den Ton der Blasinstrumente, schreibt Kant, der andere den von Saiteninstrumenten. Darüber zu streiten und um das Urteil anderer für unrichtig zu schelten, das wäre Torheit. Mit dem Schönen allerdings, so Kants entscheidender Punkt, ist es ganz anders bewandt. Wir stehen hier vor der von Kant vollzogenen bis heute folgenreichen Ablösung des Schönen vom sinnlich Angenehmen. Bei beiden, dem Angenehmen wie dem Schönen, empfinden wir Lust. Bleibt aber die eine, die sinnliche Lust, privat und gewissermaßen animalisch, so wird die Lust im Fall der Schönheit rational sublimiert und vor allem kommunikativ prozessiert. Warum ist diese Unterscheidung vom Schönen, vom bloß Angenehmen für Kant so wichtig? Der Grund findet sich in der Sache der Ästhetik selbst. Als philosophische Disziplin nämlich wird Ästhetik erst Mitte des 18. Jahrhunderts durch den Philosophen Alexander Baumgarten etabliert. Und zwar nicht in erster Linie als Lehre vom Schönen und der Kunst, sondern als Beschäftigung mit der menschlichen Sinnlichkeit. Der griechische Begriff Aisthesis bedeutet wörtlich Sinneswahrnehmung. Die Sinnlichkeit zählt nun Baumgarten zu den von ihm sogenannten unteren Erkenntnisvermögen. In der Formulierung untere Erkenntnisvermögen verbirgt sich ebenso eine Auf- wie eine Abwertung. Die Aufwertung besteht darin, dass Sinnlichkeit hier überhaupt als ein Erkenntnisvermögen geadelt, ihr somit eine gewisse Rationalität zugesprochen wird, was in der Tradition, aus der Baumgarten kommt, nicht selbstverständlich ist. Die Abwertung liegt in dem Adjektiv untere. Untere Erkenntnisvermögen, Sinnlichkeit oder auch die Wirrnisse der Gefühle, die Baumgarten auch dazu zählt, sind nach der gängigen kulturellen Metaphorik weniger wichtig, weniger deutlich, auch natürlich deutlich materieller als obere Erkenntnisvermögen wie der Verstand. Und möglicherweise sind die da unten auch ein bisschen gefährlich. Untere Erkenntnisvermögen, so Baumgarten, und achten Sie bitte auf die politische Metaphorik, üben nur dann keine Gewaltherrschaft aus, wenn man ihnen eine sichere Führung angedeihen lässt, kurz gesagt, sie müssen kultiviert, verfeinert und mit einer Anleitung zur Kontemplation versehen werden. Annehmlichkeit gilt auch für vernunftlose Tiere, schlägt Kant in dieselbe Kerbe. Schönheit hingegen nur für Menschen, das ist für tierische, aber doch vernünftige Wesen, schreibt Kant. Tierisch, aber doch vernünftig, das ist der Weg des Ästhetischen. Ausgehend von einer starken sinnlichen Erfahrung kommen dabei sowohl die Imagination als auch die Arbeit der Begriffe zum Tragen, ohne dass diese die Sache je ganz auflösen könnten. Im Erlebnis des Schönen, so Kant weiter, sinniere ich ohne alles reale, weltliche Interesse über den Gegenstand nach. Dabei erfahre ich mich, so noch einmal Kant, als völlig frei. Und zwar deshalb, weil es hier nicht um Privatbedingungen des Wohlgefallens gehe. Ja, man habe im Ästhetischen sogar guten Grund, jedermann ein ähnliches Wohlgefallen zuzumuten oder anzusinnen, so ein interessanter Begriff, den Kant benutzt. Und wenn Sie sich überlegen, was das heißen könnte, stellen Sie sich vielleicht folgende Möglichkeiten vor. Sie sitzen zusammen mit einem Mensch, der Ihnen sehr nahe ist. Ich würde jetzt nicht zwingend sagen, dass Sie ein Liebesverhältnis haben müssen, aber dieser Mensch ist Ihnen sehr wichtig. Und jetzt gibt es eine Situation, in der rauskommt, einer mag gerne Rosenkohl und der andere nicht. Was passiert? eine intensive, lange Diskussion, Zerwürfnis, man will nie mehr was miteinander zu tun haben? Nein, wahrscheinlich nicht, weil man sagt, nicht so wichtig. Was ist aber, wenn dieses Gegenüber ihren Lieblingskomponisten, sagen wir mal, sie schwärmen für die späten Beethoven-Quartette und haben sich jahrelang damit beschäftigt und das ist sozusagen ihr emotional wichtigstes ästhetisches Erlebnis, wenn dieses Gegenüber das nicht teilt oder ihre Lieblingsschriftstellerin, sagen wir Virginia Woolf, nicht mag oder man eben sagt, sag mir nichts oder mag ich nicht, ist gar nicht so gut. Was passiert? Man hält es nicht aus, man kann das schier nicht ertragen, dass eine Person, die einem was bedeutet, diese Einschätzung nicht teilt. Oder wahlweise man diskutiert und streitet darüber. Und das ist in etwa das, was Kant meint. Zuzumuten, anzusinnen. Das ist nicht so gleichgültig wie bei Rosenkohl. Kurz gesagt und an Kants eigenem Beispiel, der Genuss eines realen Gläschens Kanariensekt bleibt ein privates Vergnügen und deshalb lässt sich darüber auch laut Kant nicht sinnvoll streiten. Ich mag ihn, du magst ihn nicht, so what? Der Genuss eines Gläschens Kanariensekt, das ich auf einem Stillleben-Gemälde sehe, lässt sich hingegen in sinnvolle Anschlusskommunikation überführen, ja verlangt geradezu danach. Ich sinne mein ästhetisches Urteil jedermann an, schreibt Kant. Die Diskussion, die daraus folgt, ist allerdings nie ganz auf den Begriff zu bringen. Denn es geht ja um Ästhetik, nicht um Logik und nicht um feste Erkenntnis. Sei es drum oder vielmehr umso besser, meint Kant. Denn auf diese Weise üben wir uns gewissermaßen einer Form der Gemeinschaft von Ästheten, die nicht als kollektives Wampenstreicheln funktioniert, sondern als stets schwierig bleibende, anspruchsvolle, per Diskussion zu vollziehende Vermittlung von Subjektivem und Allgemeinem. Und dies, findet Kant, formiert gewissermaßen ein Modell substanziellen, aber gewaltlosen Streits, ein Modell des Gesellschaftlichen und Politischen. Voraussetzung dafür sind eine delikate, das meint zartfühlende Sinnlichkeit sowie die Fähigkeit und das Begriffsinventar darüber zu reden. Auch dafür gibt die ästhetische Theorie die nötigen Kategorien an die Hand. So schreibt der schottische Aufklärer Francis Hutcheson schon 1725 in seiner Inquiry into the Origin of Our Ideas of Beauty and Virtue, dass die äußeren Sinne nur Lieferanten von Simple Ideas seien, also von einfachen Vorstellungen, während das schöne Complex Ideas stimuliere die far greater pleasures, weit exquisiteres und größeres Vergnügen bereiteten als ihre kleinen, schmuddeligen, sinnlichen Geschwister. Die Idee der Komplexität gehört seitdem zum Grundinventar des Ästhetischen. Eine ästhetische Idee, schreibt Kant, gebe viel zu denken. Und die resultierende, durch und durch bürgerliche Auffassung eines adäquaten Umgangs mit Kunst lautet deshalb Konzentration, Kontemplation, Versenkung. Was wiederum, so Walter Benjamin als einer der schärfsten Kritiker dieses Konzepts, eine Tendenz zum Asozialen habe. Jedenfalls durchgesetzt hat sich eine Auffassung von Ästhetik, die möglichst weit entfernt ist von simplem Sinnengenuss des bloß Angenehmen. Der Gegenbegriff zum ästhetischen Verhalten schlechthin, schreibt etwa Theodor W. Adorno in seiner ästhetischen Theorie, ist der des Banausischen. Und das ist nirgends anders als dort, wo Vulgarität mit Gier schmatzt. Überhaupt eines der Begriffe, die, glaube ich, für Adorno am abschätzigsten ausgesprochen werden. Schmatzen, das ist der Inbegriff dessen, was Ästhetik nicht zu sein hat. Gefordert vom Ästhetischen ist nach einem solchen Verständnis die Sublimierung oder auch Transzendenz, Überschreitung des Sinnlichen. Was das nun wieder konkret bedeutet, lässt sich anhand eines 1939 publizierten Essays des amerikanischen Kunsttheoretikers Clement Greenberg zum Thema Avantgarde and Kitsch nachvollziehen. Aesthetic distance means separation, a kind of transcendence, if you please. Art as art takes place away from life as lived, is experienced as other than the live world. And this otherness is part of art's gift. Konkret bedeutet das, so Greenberg, dass wirkliche Kunst sich fernzuhalten habe von Phänomenen wie popular, commercial art and literature, von magazine covers, illustrations, ads, slick and pulp fiction, also glatter, polierter, aber auch schundiger Literatur, fernzuhalten von Comics, Tin Pan Alley Music, das ist also Synonym für populäre Musik überhaupt, für ein Tap Dancing, Hollywood Movies, etc., etc., etc. Allesamt Ausgeburten des Konvenienten. Aber stimmt das denn wirklich, dass die Kunst, so sie nur schwer und komplex genug ist, sowohl jedem und jeder Einzelnen als auch der Gemeinschaft Transzendenz ermöglicht? Den Ausstieg aus niederen Gesinnungen und Gelüsten und die Konzentration auf Wesentliches. Seit Kant und der Autonomieästhetik sind wir es gewohnt, dem Erlebnis vor und der Auseinandersetzung mit Kunst große Erschütterungen und tiefe Erkenntnisse zuzutrauen. Wie der Philosoph Konrad Paul Liesmann schreibt, Kunst wird nicht selten, wie früher die Religion, als letztes Refugium von Wesentlichkeit in einer sonst Verniederung des Alltags dominierten Existenz begriffen. Eines Alltags voller Trivialitäten, die nicht selten, so sagt man, von der Konsumsphäre und unserem Hang zur Convenience herrühren. Aber steckt in diesem Gedanken nicht auch ein ebenso elitäres wie tiefbürgerliches Phantasma, eine geradezu ihrerseits konveniente und von der Stange erhältliche Art kritischen Denkens, dass sich der Anerkennung im Kunstbetrieb meistens dann doch noch ziemlich gewiss sein kann? Wie steht es denn damit, fragt der Siegener Medienwissenschaftler Jochen Venus, dass sich die bürgerliche Kultur spätestens in den politischen Katastrophen des 20. Jahrhunderts als unfähig erwiesen hat, ihre liberalen, sozialen und solidargemeinschaftlichen Maßgaben hinreichend verbindlich zu behaupten? Kann angesichts dessen das Ästhetische als eine durch und durch bürgerliche Institution überhaupt noch eine nennenswerte Rolle im Prozess der Vergemeinschaftung für sich beanspruchen? Und wie wäre das möglich? Vielleicht wäre dafür zunächst einmal ein Downgrade der PR in eigener Sache anzuraten. Warum nicht erst einmal hinschauen, bevor man weiter die Lehre der eigenen Herrlichkeit verkündet? Hinschauen zum Beispiel auf Formen der Kultur, die nicht nach autonomer Kunst aussehen und die nicht nach der Rezeptionsform stiller Kontemplation zu heischen scheinen. Es kommt also nicht von ungefähr, dass die ästhetische Analyse ihren Blick in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts etwa in Gestalt von Cultural und Pop Studies immer wieder einmal auf die Bereiche der unbürgerlichen Kultur gerichtet hat. Diese wurde dann freilich nicht als bloß banale Kulturindustrie verstanden, die es womöglich auch noch als Proto-Faschistoid zu etwas gebracht hat und die man zu ignorieren oder zu entlarven habe, sondern die als respektabler Kommentar und deutungsbedürftiger Gegenstand zu begreifen sei. Große Erschütterungen und tiefe Erkenntnisse, wie sie Konrad Paul Liesmann als Spezifikum der Hochkultur apostrophiert, finden sich selbstverständlich auch dort. Was denn anderes als eine große Erschütterung und eine tiefe Erkenntnis wäre es denn, wenn das Leben nach einem Besuch eines Konzerts der, sagen wir mal, Beatles nicht mehr dasselbe wäre? Wenn einen die Musik, die Bewegung, das Geschrei mit einem Schlag gefühlsmäßig und intellektuell komplett umgekrempelt hätten. Du musst dein Leben ändern. Dazu gehört dann allerdings immer auch jene Seite, die in der Kunst Reflexion heißt. Jenes viele Denken, das Kant fordert. Gibt es das wirklich auch in populären Kulturen? Nicht automatisch, findet Jochen Venus. Aber wo funktioniert das schon so automatisch mit dem Denken? Worum es geht, das ist, laut Venus, immer auch nach jenem Moment reflexiver Distanznahme zu suchen, denkend Spielräume persönlicher Souveränität auch im Umgang mit populären Gegenständen zu eröffnen. Nun werden Sie sagen, Beatles, okay, einverstanden, reflexive Spielräume, aber TV-Dinners und Beuteltee, reflexive Distanznahme und Spielräume persönlicher Souveränität, nicht im Ernst, oder? Doch, im Ernst, zumindest im Rahmen dessen, was ich zusammen mit ein paar Kolleginnen und Kollegen Konsumästhetik nenne. Und damit bin ich bereits mitten im zweiten Teil meines Vortrags, in dem es wie versprochen um die Frage geht, was ausgerechnet Convenience zu einem ästhetisch interessanten Phänomen macht. Worum es mir dabei geht, ist selbstverständlich nicht, den Genuss eines Tees der Sorte Schoko-Kirsch-Brownie zu einer großen Erschütterung und einer tiefen Erkenntnis hoch zu fantasieren. Das wäre ja eher die Sache der Werbung, wie wir gesehen haben. Mesmer-Tee, ah, herrlich, einzigartig, warm, Geborgenheit, selbstgebackener Kuchen, Liebe, in den Arm genommen werden, Kerzen und so weiter. Auch wenn solche Emotionen beim Genuss oder Erwerb von Conveniences wie dem besagten Tee sicher eine wichtige Rolle spielen, manchmal sogar wohl eine größere als das eigentliche Produkt, so bleibt es doch so, dass Conveniences zunächst einmal kleinere oder vielleicht genauer vermischte Gefühle erzeugen. Im Alltag begegnen wir den Verlockungen und Versprechungen der Kulturindustrie und den Reizangeboten von Medien- und Werbewirtschaft in der Regel mit eher schwachen Gefühlen, die diffus zwischen positiven und negativen Eindrücken schwanken, schreibt Konrad Paul Liesmann, finde ich zutreffend. Das heißt aber meiner Einschätzung nach nicht, diese kleinen, schmuddeligen, zugunsten der vermeintlich großen und hehren Gefühle der Kunst ästhetisch links liegen zu lassen. Die Spezifik kleiner Gefühle in Bezug auf Conveniences ist es vielmehr, was sie ästhetisch besonders macht. Es geht also darum, zu verstehen, wie jene kleinen, gemischten Convenience-Gefühle ästhetisch verhandelt werden, wie sie gewisse Denkroutinen in Bezug auf die Kunst und das ästhetische Aufstören und nicht zuletzt, wie sie dadurch die Gesellschaft besser in den Blick bekommen, als Auffassungen, die Kunst gerade als Technik der Distanzierung begreifen. Das wäre also grob umrissen das, was ich als Konsumästhetik bezeichnen würde. Spielräume im Umgang mit bzw. in der Darstellung von Convenience zu erforschen, ja diese als ästhetisches Potenzial zu sehen. Annehmlichkeit ist in diesem Zusammenhang genauer besehen auch bei Kant gar nicht mal als reine Antipodin, sondern komplizierterweise sogar als Voraussetzung ästhetischen Zugangs zur Welt gekennzeichnet. Warum denn das nun wieder? War es nicht Kants zentrale These, die Autonomie des Ästhetischen im Ausschluss des Angenehmen zu erreichen? Ja, ganz richtig. Aber erstaunlicherweise lesen wir bei Kant auch dies. Was das Interesse der Neigung beim Angenehmen betrifft, so sagt jedermann, Hunger ist der beste Koch. Und Leuten von gesundem Appetit schmeckt alles, was nur essbar ist. Mithin beweiset ein solches Wohlgefallen keine Wahl nach Geschmack. Nur wenn das Bedürfnis befriedigt ist, kann man unterscheiden, wer unter vielen Geschmack habe oder nicht. Wir sind also hier ganz klar im Bereich des Konvenienten, in einer Situation, in der Ernährung nicht schiere Subsistenz, Befriedigung eines Grundbedürfnisses bedeutet, sondern auf der Basis von Überfluss die Wahl erlaubt. Und diese nicht von der schieren Not getriebene Wahl basiert, so Kant selbst, auf Geschmack. Wäre also strukturell ästhetisch, ja, wäre eben ästhetisch, hätte Kant nicht zuvor das Angenehme aus dem Bereich der Ästhetik ausgeschlossen. Schauen wir in Bezug auf den Ihnen schon ans Herz gewachsenen Schoko-Kirsch-Brownie-Tee und mit Bezug auf einige neuere ästhetische, nicht Produkte, sondern Positionen, was das heißen könnte. Ich hatte Ihnen ja eben eine Situation für Ihr inneres Auge zu rufen versucht, in der Sie einen Schoko-Kirsch-Brownie-Tee in Ihrem Einkaufswagen liegen haben. Schauen wir nur noch einmal näher nach, warum und in welcher Geistes- und Gefühlshaltung Sie den Tee zuvor ausgewählt haben. Wahrscheinlich spielt, wie angedeutet, das Bedürfnis nach Wärme, Geborgenheit, Genuss ohne Reue und so weiter durchaus eine gewisse Rolle, aber wahrscheinlich haben Sie das ohnehin eher unbewusst gemacht. Und auch nicht, soweit hat Liesmann ja recht, mit jenen großen Gefühlen, die Wärme, Geborgenheit und Genuss für sich selbst genommen sind. Es ist schließlich nur ein Beuteltee. Stellen wir uns nun aber vor, dass Sie in der Kassenschlange stehen und den Inhalt Ihres Wagens selbst nachdenklich in Augenschein nehmen. Schoko-Kirsch-Brownie. Ist es nicht toll, dass man bei uns einfach mal so absurde Sachen machen kann, wie zwischen Tees der Geschmacksrichtung Zimtschnecke, Mousse-au-Chocolat und Schoko-Kirsch-Brownie zu wählen? Und müssen Sie nicht vielleicht ein bisschen selber darüber schmunzeln, was Sie nun da wieder gemacht haben? Mein Forschungspartner Moritz Basler nennt dieses Gefühl, das sich ergibt, wenn man aus einem Pool von äquivalenten Möglichkeiten just die eine heraussucht, Schoko-Kirsch-Brownie-Tee, wo es doch auch Pfefferminz oder Hagebutte gegeben und vielleicht auch getan hätte. Er nennt dieses Gefühl mit einem Terminus aus Kants Kritik der Urteilskraft eine erweiterte Denkungsart. Das meint, so sehr man auch entschieden ist, diesmal genau diesen verdammten Schoko-Kirsch-Brownie-Tee zu kaufen, so sagen doch die ganzen anderen nicht gewählten Optionen, dass es auch ganz anders möglich gewesen wäre. Dem eigenen Urteil, schreibt Basler, so konsequent man ihm dann auch folgen mag, fehlt durch diese erweiterte Denkungsart immer jener letzte alternativlose Ernst, der jede bornierte, identitäre, alternativlose Entscheidung kennzeichnet. Eine identitäre, alternativlose Entscheidung, was soll das nun wieder sein? Denken Sie mal 20 Jahre zurück an jenen berüchtigten Text von Peter Handke mit dem Titel »Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morava und Drina« oder »Gerechtigkeit für Serbien«. Darin gerät der Autor mitten während des Kriegs zwischen Kroatien und Serbien auf einem Belgrader Markt in einen Vormodernität suggerierenden ästhetischen Ausnahmezustand. Zitat: »Schönes, Erfreuliches und warum nicht Liebliches« findet Handke dort in Form basaler Lebensmittel. Brot, Tabak, Suppenhühner, Flussfische, immerhin sind letztere Truthahn groß bzw. Märchen dick. Es ist eine verzauberte Welt, dieses Paradies der Herren Milosevic und Karadzic, eine Welt unzugänglich für jene, Zitat, westliche oder sonst welche Waren- und Monopolwelt, angesichts der man sich wünscht, nochmals Zitat, die Abgeschnittenheit des Landes, nein, nicht der Krieg, möge andauern. Das würde ich eine Wahl nennen, die identitär, alternativlos und ja, borniert ist. Anders Schoko-Kirsch-Brownie-Tee, der nicht einfach nur Tee ist, sondern ein doofer Messmer-Beuteltee und nicht einmal aus dem unspektakulären Paradigma Pfefferminz Kamille Hagebutte stammt, sondern, Sie wollen es sicher nochmal hören, aus dem ein bisschen sich aufflusternden Paradigma Apfelstrudel, Musterschokolade und Zimtschnecke. Einer solchen Paradigmatik, darauf deutet Basler, eignet immer etwas Relativierendes, wenn nicht latent Parodistisches. Eine Vorbehaltlichkeit, die man, Handke im Sinn, sehr wohl schätzen kann. Man hätte auch anders wählen können. Und das Paradigma, aus dem man da wählt, bleibt volatil. Auch wenn der Wunsch nach diesem einen Produkt noch so stark gewesen ist. Schauen wir, um das kurz zu vertiefen, auf eine weitere ästhetische Position, nämlich Susan Sontags wegweisende Notes on Camp aus dem Jahr 1966. Camp firmiert bei Sontag als Modus einer ästhetischen, sie schreibt sogar ästhetizistischen Aneignung massenkultureller Erzeugnisse, verstanden als Antwort auf die Frage How to be a dandy in the age of mass culture. Wie lässt sich innerhalb einer Kultur voller Conveniences, normierter, industriell erzeugter und wenig besonderer Gegenstände überhaupt noch ästhetisch erleben und existieren? Nicht, antwortet Sontag, in identitärer Abwendung, sondern dadurch, dass man lernt, how to possess it in a rare way. Es geht also darum, wie man mit Gegenständen in besonderer, eigensinniger und, um den Begriff von eben aufzunehmen, im Modus einer erweiterten Denkungsart umgeht. Voraussetzung dafür ist eine besondere Sensibility, was bei Sontag nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch die Denkfähigkeit betrifft. Ja, es gibt laut Sontag auch Taste in Ideas, einen Geschmack des Denkens, womit man freilich ganz im Sinne Kants distinct from an idea bleibt. Fern letztgültiger begrifflicher Festlegung, ein Modus der Vorbehaltlichkeit, der sich bei Sontag durchweg als vermischte Empfindung gibt. It's good because it's awful, lautet Sontags Formel dafür, und dies weist den Weg für eine Ästhetik, in der die der Konsumsphäre und ihren Regalen und Paradigmen voller Conveniences mit einem tender Feeling begegnet. Ausdrücklich nicht ausgeklammert wird dabei aber, was Sontag die Psychopathology of Affluence nennt. Das latente Gefühl des Irrsinns und der Überforderung angesichts so vieler Möglichkeiten. Ein vermischtes Gefühl, dessen Anti-Heroismus erhellender und intellektueller stimulierender ist als die üblichen in gewisser Hinsicht flacheren Kategorien von schön bis erhaben. Das meint auch der Sprachphilosoph John Austin, Erfinder der Sprechakt-Theorie und nicht unbedingt als Theoretiker der Ästhetik bekannt, der er in der Tat auch nicht ist. Aber es gibt eben diese zwei Sätze. If only we could forget for a while about the beautiful and the sublime, stöhnt er in einer Seitenbemerkung eines Textes aus dem Jahr 1957. If only we could forget for a while about the beautiful and the sublime and get down instead to the dainty and the dumpy. Könnten wir nur einmal für eine Weile schön und erhaben stecken lassen, sagt Austin, wenn es ums Ästhetische geht, und vielleicht stattdessen mal das Niedliche und das Plumpe in Angriff nehmen. Hintergrund dieser Bemerkung ist Austins sprachphilosophisches Interesse an der Ordinary Language, daran, wie wirklich gesprochen wird. Dort nämlich, sagt Austin, in der Alltagssprache werden all jene Unterscheidungen und Verbindungen gespeichert, die man in einer Sprachgemeinschaft für markierungswürdig hält. Dies lässt sich durch Überlegungen zur Praxis des ästhetischen Urteilens zuspitzen. Die Äußerung, das ist schön, ist nämlich, knüpft Gérard Genette an Austin an, nichts anderes als eine undifferentiated appreciation, eine nicht weiter differenzierte Wertschätzung, die aufgrund ihrer Abgedroschenheit auf der Stufe eines subjektiven Geschmacksurteils bleibt. Ähnlich wie Kanariensekt ist für mich angenehm. Anders ungewöhnlichere und dadurch ebenso prägnantere, wie an eine genauere Explikation appellierende Urteile wie etwa it's graceful oder it's powerful. Depreciation is more precise and at the same time motivated by way of a descriptive specification. Dasselbe gilt, so argumentiere ich hier, für it's convenient beziehungsweise it's convenient to me. Erlauben Sie mir zur Konkretisierung dieser Thesen im letzten Teil meines Vortrags noch den Blick über Schoko-Kirsch-Brownie-Tee hinaus. Sie haben es hinter sich, was das angeht, in zwei literarische Texte jüngeren bis jüngsten Datums. In Notesha Moschwecks 2018 erschienenen Roman My Year of Rest and Relaxation und den Roman Convenience to a Woman der japanischen Autorin Sayaka Murata aus dem Jahr 2016. Bei letzterem wird schon im Titel die Affinität zum Thema Convenience klar. Bei Moschweck müssen wir ein bisschen genauer hingucken. Die 1981 geborene Otessa Moschweck ist so etwas wie der Shootingstar der amerikanischen Literatur. Für ihren ersten Roman, Glue, erhielt sie einen bedeutenden Literaturpreis. Der zweite, Eileen, landete auf der Shortlist für den Man Booker Preis und wurde ein internationaler Bestseller. Der Schriftsteller Maxim Biller bezeichnete nun Moschwegs dritten Roman, My Year of Rest and Relaxation, jüngst in der Literaturbeilage der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung als das, Zitat, deprimierendste und zugleich subversivste Buch des Jahres. Wer es noch nicht kennt, gehört zum Establishment. Richtig gut für Sie, dass Sie heute hier sind, oder? Worum es in dem Roman geht, erzähle ich Ihnen ausgehend von seinen ersten Sätzen. Whenever I woke up, night or day, I'd shuffle through the bright marble foyer of my building and go up the block and around the corner where there was a bodega that never closed. I'd get two large coffees with cream and six sugars each, chuck the first one in the elevator on the way back up to my apartment, then sip the second one slowly while I watched movies and ate animal crackers and took Trazodone and Ambien and Nambutal until I fell asleep again. I lost track of time in this way. Days passed, weeks, a few months went by. Wir hören die namenlos bleibende Ich-Erzählerin, 24 Jahre alt, verwaiste Erbin eines größeren Vermögens, mit dem sie, blond, groß, extrem gut aussehend, ein teures Apartment in Manhattans Upper East Side bewohnt. Nachdem sie, studierte Kunsthistorikerin, ihren Job in einer trendigen New Yorker Galerie gekündigt hat, nimmt sie sich nun ihr Year of Rest and Relaxation. Konkret bedeutet das, sie knallt sich zu mit den aufgezählten Schlafmitteln, Sedativa und Antidepressiva, die es übrigens wirklich gibt. Bemerkenswert ist auch, wie das verrutscht Somnambule, I lost track of time in this way, sich auch formal in der Zeitlichkeit des Erzählens dokumentiert. Whenever I woke up, wann immer ich wach wurde, beginnt die Erzählung in iterativen, das heißt viele Fälle unter sich begreifendem Präteritum und wechselt dann in eine Form, die im Englischen ebenfalls iteratives Präteritum zum Ausdruck bringt. I'd shuffle through the bright marble foyer, schlurfte ich durch das Foyer und kaufte zwei Kaffees, die aber grammatisch, genau betrachtet, eigentlich ein Konjunktiv ist. I'd, also I would. Dadurch kommt eine Spur modaler Abtönung mit ins Spiel. Es ist so, es ist eine ganz naheliegende Option, das zu tun, aber irgendwie ist es auch ein bisschen surreal. Das I'd wird im Folgenden weggelassen, sodass to chug, also den Kaffee auf X, und to sip in schlückchenweise trinken, weiterhin als iterative Vergangenheitsform bzw. als Konjunktiv, aber dazu auch noch als Indikativpräsens lesbar sind. Und dann springt der Text einfach wieder ins epische Präteritum zurück, while I watched movies and ate animal crackers and took Trazodone etc. Gewissermaßen als Königszutat wird zu dem genannten Pillencocktail dann auch noch ein erfundenes Mittel namens Infermiterol hinzugefügt, mit dessen Hilfe die Erzählerin sich nahezu 3 Tage am Stück schlafen legen kann, um zwischendurch nur kurz Nahrung zu sich zu nehmen. Das erklärt die Menge an Kaffee, sowie wohl die jeweils 6 Stück Zucker darin. Man will ja auch was essen oder was zu sich nehmen, die sie dann zu Animal Crackers genießt, der, wenn Sie so möchten, amerikanischen Variante von Butterkeksen in Tierform. Convenience, sollte man meinen, spielt eigentlich angesichts eines solchen Speise- und auch Lebensplans eine untergeordnete Rolle, wenn man nur schläft. Ne? Zumal, wenn man bedenkt, dass die Heldin im Rahmen ihrer Hibernation, wie sie das nennt, ihres Winterschlafs, ihren gesamten Besitz in Müllsäcke verpackt und verschenkt, verkauft oder wegwirft. The deep sleep, erläutert sie, required a completely blank canvas, also eine total leere Leinwand. I wanted nothing but white walls, bare floors, lukewarm tap water. Freilich spielen gleich in diesem ersten Absatz Kaffee und Animal Crackers eine auffällige Rolle, sowie die Bodega, was eigentlich eine Weinschenke, hier aber eher einer jener für Amerika so typischen Shops around the corner ist, die immer geöffnet haben, eben ein Convenience Store. Dorthin führt uns eine weitere Passage aus dem ersten Kapitel des Romans. After a few months of sloppy, half-asleep patronage, the Egyptians, das sind die Geschäftsführer dieser Bodega, also aus Ägypten stammt, the Egyptians started calling me boss and readily accepted my 50 cents when I asked for Lucy, which I did often. Lucy sind lose, einzeln verkaufte Zigaretten. I could have gone to any number of places for coffee, but I liked the bodega. It was close, and the coffee was consistently bad, and I didn't have to confront anyone ordering brioche bun or no foam latte. The bodega coffee was working class coffee, coffee for doormen and delivery men and handymen and busboys and housekeepers. The air in there was heavy with the perfume of cheap cleaning detergents and mildew. I could rely on the clouded freezer full of ice cream and popsicles and plastic cups of ice. The clear plexiglass compartments above the counter were filled with gum and candy. Nothing ever changed. Cigarettes in neat rows, rolls of scratch tickets, 12 different brands of bottled water, beer, sandwich bread, a case of meats and cheese, and nobody ever bought. An dieser Passage ist gut zu erkennen, wie die Konsumästhetik der Convenience funktioniert. Erstens ist eine imaginäre Überhöhung des Cafés unübersehbar. Für die reiche Erbin in ihrem Upper East Side Apartment mit einem Hausfoyer in hellem Marmor scheint es durchaus wichtig, keinen modischen Hipster-Kaffee wie No Foam Latte zu trinken, sondern ehrlichen, werktätigen Kaffee. It's good because it's awful, sehen Sie. Zweitens ist die stabilisierende, tröstende Rolle der Waren zu identifizieren. The comfort of things, wie das der britische Anthropologe Daniel Miller nennt. Der Trost der Dinge. I could rely on the clouded freezer full of ice cream bedeutet beides. Man kann sich an die beschlagene Tiefkühltruhe anlehnen und man kann sich jederzeit auf sie verlassen. 12 verschiedene Sorten von im Gebrauchswert wohl nicht allzu unterschiedlichem Mineralwasser wachen wie 12 Stunden des Tages oder 12 Stämme Israels oder 12 Apostel oder 12 Geschworene über der Szenerie. Nothing ever changed. Beständigkeit. Dafür muss man freilich den Kopf einziehen. To keep one's head down, wie es später heißt, und all jene Magazine und Zeitungsschlagzeilen meiden, mit denen man im Kiosk auch ständig konfrontiert wird. Drittens, und das ist der komplizierteste und vielleicht interessanteste Aspekt, lässt sich sehen, wie Conveniences ebenso in poetischen Verfahren wie metaphorisch zum Sprechen gebracht werden. The clouded freezer, full of ice cream and popsicles and plastic cups of ice. The clear plexiglass compartments. Achten Sie einmal auf die Anfangsbuchstaben der Wörter. The clouded freezer full, the clear plexiglass compartments. Eine auffällige Wiederholungsfigur, die wiederum eine Spiegelsymmetrie rahmt. Oder ein Chiasmus, wie man das rhetorisch nennt. ICPPCI. Ice cream, popsicles and plastic cups of ice. Solche Spiele mit der Buchstabensymmetrie, die man wahrscheinlich auch noch weiterspielen könnte, würden einem Gedicht zur Ehre gereichen. Hier lässt sich die Überformung der Prosa als poetisches Verfahren, das heißt als Erhöhung ihrer Spürbarkeit, lesen. Aber was bedeutet das? Oder simpler gesagt, warum will ich das wissen? Zunächst mal kann man, wenn man sowas sieht, ganz allgemein eine ästhetische Markierung darin entdecken oder auch eine Überhöhung einer Darstellung, so wie in einem Gedicht. Die Stelle ließe sich darüber hinaus aber auch als literarische Simulation von Wiederholung, nothing ever changed, sowie von Symmetrie der Konsumdisplays, clear plexiglass compartments filled with gum and candy, neat rows und so weiter, verstehen. Ferner drängt sich die metaphorische Verbindung zwischen unserer die Stagnation suchenden Heldin, Stichwort Hibernation, also Winterschlaf, überwintern, und jener Tiefkühltruhe auf, die mit ihrer beschlagenen Scheibe ein wenig an Schneewittchens Glassarg erinnert. Von Sleeping Beauty, ja gut, klar, Dornröschen, nicht Schneewittchen, aber dennoch war in einigen amerikanischen Rezensionen in Bezug auf die Heldin die Rede. Das emotionale Kostüm unserer Heldin ist also in die vielen kleinen Conveniences eingewoben, die uns hier zu Beginn des Romans präsentiert werden. Vergleichbar mit jenem Gefühlsteppich, den Friedrich Nietzsche als ein Miteinander erklingen verwandter Empfindungen und Stimmungen nennt. Statt jener großen vermeintlichen Einheiten wie dem großen moralischen Gefühl oder dem religiösen Gefühl interessiert sich Nietzsche für Gefühlskomplexe, die in Wahrheit so Nietzsche Ströme mit 100 Quellen und Zuflüssen sind, mutmaßlich mit sehr viel kleinen Gefühlen auch. Moschwegs Prosa kann solche mitunter ganz unemphatischen Seitenstränge unseres Gefühlslebens sichtbar machen und sie zeigt, wie sehr Conveniences an diesem Teppich mitwirken. Aber was genau bedeutet das oder was habe ich davon, wenn ich das so feststelle? Ist das jetzt eine Verweigerung im Stil literarischer Prototypen wie Oblomov zum Beispiel, wie einem passiven Helden aus dem gleichnamigen Roman des russischen Schriftstellers Ivan Gonchalov, der einfach sein Bett nicht mehr verlassen möchte. Oder eine Verweigerung im Stil von Herman Melvilles Bartleby, der sich mit einem I would prefer not to von einem Moment auf den nächsten Dienstanweisungen jeglicher Art widersetzt. Ist solch passiver Widerstand aber nun radical oder reactionary, also radikal oder irgendwie auch reaktionär, fragt sich die amerikanische Literaturwissenschaftlerin Sien Nye in ihrem aufschlussreichen Buch Ugly Feelings. Neid, Paranoia, Reizbarkeit oder Angst, die Nye dort diskutiert, eignet eine ambivalente Struktur. Sie gehören zum psychischen Treibstoff, der die Gesellschaft, insbesondere die kapitalistische, mit am Laufen hält. Und diese Gefühle behalten in sich doch auch Momente des Widerständigen. Ich würde Momente einer solchen Ambivalenz auch für Otessa Moshfeghs Heldin reklamieren. Einerseits sucht sie sich nämlich, wie wir gesehen haben, radikal von ihrer Ankettung an Dinge zu befreien und steigt zu diesem Zweck ja aus der Galerie aus. An diesem Ort, also der Galerie, vermag sie nichts anderes zu entdecken als can't counterculture crap, punk, but with no money, nothing to inspire me more than a trip around the corner to buy an unflattering outfit from Comme des Garçons. Also vorgefertigten Gegenkulturmist, Punk, aber mit Geld zelebriert. Nichts, was inspirierender wäre als ein Einkaufstrip um die Ecke zu Comme des Garçons. Zur Bekräftigung ihrer Kündigung und zum Abschied scheißt sie dann noch auf den Galerieboden. Verzeihung, aber das ist genau der Begriff, den der Text selber verwendet. Und andererseits aber, kann man sagen, ist ja Year of Rest and Relaxation selbst im Grunde nichts anderes als eine Spielform jener grassierenden Burnout-Wellness, eine jener Auszeiten oder Sabbaticals, von denen gerade so viel die Rede ist und nach denen man vermeintlich umso stärker wieder zurückkommt. Gerade die Tatsache würde ich aber sagen, dass er, also der Roman, auf einfache Weise subversiv wirkende Lösungen immer wieder untergräbt. Gerade das würde ich für das eigentlich Subversive und auch für die ästhetische Qualität von Otessa Moshfeghs Roman halten. Die Komplexität unserer Gefühlstexturen in der Welt der Convenience und ihrer Unausweichlichkeit wird auf diese Weise sichtbar. Entsprechend ist die Beziehung von Moshfeghs Heldin zu Conveniences vermischt. The smoke, have coffee, mit Peter Falk gesagt, and if you do it together, tja, maybe that would be fantastic, aber genau das tut Moshfeghs Heldin ja nicht. Ihre Lust am Kaffee ist mit Susan Sontag gesagt zugleich good und awful. Ihr imaginativer Spielraum im Angesicht von Kaffeevarianten zwischen No-Form, Latte und Doorman, Handyman oder Busboy-Coffee bleibt nicht ohne parodistisches Moment. Das zugleich von Affirmation und Rebellion, wie es Moshfeghs Text vorführt, gibt indes deutlich mehr zu denken und ist gesellschaftsanalytisch präziser als simple Subversionsgesten, die nicht selten einfach nur Wunschfantasien bedienen. Deprimierend, so wie Maxim Biller das findet. Ach was, das deprimierend ist nur das Leben, nicht die Kunst. Aber heiter muss man diesen Text dann dennoch nicht nennen. Auch Sayaka Muratas Roman Convenience Store Woman, zu Deutsch karlauernd und ein bisschen verunglückt, finde ich, die Ladenhüterin, wartet mit einem Gefühlsmix auf. Die Protagonistin Keiko Furukawa, mit ihren 36 Jahren noch ledig und seit 19 Jahren als ständige Aushilfskraft in einem Convenience Store beschäftigt, ist ein schräger Charakter. Julie Meyerson nennt den Roman im Guardian sublimely weird, also von geradezu exquisiter Schrägheit. Mit ihrem Coverfoto im Stil des extremen Normcore sorgt die Autorin dafür, dass man sie für nicht minder bizarr zu halten geneigt ist. Das Verquere ist in diesem Text freilich so drastisch unterlegt, dass Katie Waldman im New Yorker von der Eeriness des Romans, von seiner unheimlichen Schrägheit spricht. Ein sonderbares, etwas verhaltensauffälliges Kind sei sie gewesen, verrät uns Keiko anhand einer Anekdote aus dem Kindergarten. Damals habe sie in einem Park einen hübschen toten Vogel gefunden. Drumherum standen Kinder und weinten. Als sich ihre Mutter näherte, sei es zu folgendem Gespräch gekommen. Ich zitiere das. Keiko, was ist denn? Ach, ein Vögelchen, er ist wohl jemandem davongeflogen, das Ärmste. Wollen wir es begraben? Sagte sie und strich mir dabei liebevoll übers Haar. Lieber essen, sagte ich. Wie bitte? Papa mag doch Hähnchenspieße so gern. Wir können den kleinen Vogel doch heute Abend braten, erklärte ich noch einmal deutlicher, weil ich glaubte, sie habe mich nicht verstanden. Die kleine Keiko ist also ein merkwürdiger, zur Empathie unfähiger, dem Konsum aber geradezu im Wortsinn zugetaner Charakter. Denn das lateinische Consumare bedeutet verzehren, aber möglicherweise sogar vernichten auch. Da Keiko also trotz ihrer liebevollen Mutter und eines als heiter und gelassen bezeichneten Vaters nicht weiß, wie sich, Zitat, ein ganz normaler Mensch benehmen sollte, findet sie ihr Glück im Convenience Store, wo ein Handbuch jedes Verhalten, jede Geste und jeden Handgriff der Mitarbeiter streng reglementiert. Sie wird ein Rädchen im Getriebe der Welt und nur das, betont sie, mache sie zu einem ganz normalen Menschen. Ein echter Anti-Bartleby, wie Katie Waldman im New Yorker findet, und zudem nichts anderes als Competence-Porn. Convenience wird den Kunden nämlich nicht zuletzt von der super beflissenen Supermarktangestellten durch ihr stets wachsame Aufmerksamkeit bereitet. Ihr vermeintlich stumpfer und entfremdender Job im Convenience Store wird so in Sayaka Muratas Darstellung zu einer geradezu hyperästhetischen Angelegenheit. Die Präsentation der Waren belehrt sie einen neuen, etwas begriffsstutzigen Mitarbeiter und der Kontakt zum Kunden sind die Basis der Basis. Die hübsch aufgetürmten Lebensmittel und Süßigkeiten sind Kunstwerke und bilden Kulissen, die freilich von den eingelassenen Kunden stets im Nu zerstört werden. Wie sehr Aufmerksamkeit auf diese Vandalen zu geben ist, macht der Roman mit seinen ersten Sätzen klar. Der Convenience Store ist voller Geräusche. Begleitet vom Glockenklang beim Eintreten der Kunden preist ein Promi-Sternchen über Lautsprecher neue Produkte an. Dazu kommen die Stimmen der Angestellten, das Piepen beim Einlesen der Strichcodes, der dumpfe Aufprall, mit dem Waren in Körbe plumpsen, das Klacken von Absätzen und das Knistern von Brottüten. All das verbindet sich zu dem einen typischen Konbini-Klang, den ich stets im Ohr habe. Konbini ist übrigens der japanische Begriff für Convenience Store. Das wechselt in der Übersetzung immer hin und her. Ich hatte nicht erwartet, vermied uns die Erzählerin weiter, dass die Spezieskunde derartig viele Geräusche von sich geben würde. Eilige Schritte, Stimmen, das Rascheln der Süßigkeiten-Tüten, wenn sie in den Korb gelegt wurden, oder das Öffnen der Türen zu den Kühlschränken mit den Getränken. Auch wenn der Lärm mich fast erdrückte, schmetterte ich den Kunden unverdrossen meinen Willkommensgruß entgegen. Da sie außer dem Job kaum Privatleben hat, sich außerdem fast ausschließlich von Lebensmitteln aus dem Konbini ernährt, gibt ihr dieses Leben das Gefühl, Zitat, ebenso ein Teil von ihm zu sein, also vom Supermarkt wie die Regale, mit den Haushaltswaren oder wie der Kaffee, Vollautomat. In ihrem eigenen Verhalten legt sie keinen Wert auf Individualität, sondern lauscht es mimetisch demjenigen ihrer Kolleginnen und Kollegen ab. Im Augenblick lässt sie die Leser wissen, verhalte sie sich nahezu ausschließlich nach dem Vorbild dreier Personen. Zu 30% Frau Izumi, zu 30% Frau Sugawara und zu 20% der Chef. Die restlichen 20% sind sie selbst, möchte man denken, oder vielleicht hoffen doch Pustekuchen. Die restlichen 20% stammten von bereits der Vergangenheit angehörenden Kollegen. Das Konbini, c'est moi. Alles gut, könnte man denken. Glück und Halt in der Entfremdung. Nun ja, wäre da nicht die böse Außenwelt, die mit ihren Erwartungen daran, was eine Frau mit 36 so zu tun hat, in Person von Freundinnen und der Eltern immer wieder dazwischenfunkt. Warum er denn immer noch nicht verheiratet sei, muss sich unsere Heldin anhören. Immer noch keine Kinder habe und immer noch nicht in einem richtigen Beruf arbeite. So bedrängt nimmt Keiko einen ehemaligen Kollegen, dem wegen Unfähigkeit und Lustlosigkeit nach kürzester Zeit gekündigt worden war, als Untermieter in ihre kleine Wohnung auf. Ebenso wie sie begreift auch er sich als Sonderling. Unverkennbar steckt er dazu in einer Maskulinitätskrise, wenn er regelmäßig in seinem Konbini-Dress darüber informiert, dass in vorgeschichtlichen Zeiten die Männer noch auf die Jagd gingen, während die Frauen Kräuter sammelten, das Haus hüteten und auf die Rückkehr der Männer warteten. Und dies beides exakt die Tätigkeiten seien, die den Geschlechtern angemessen seien. Keiko nimmt, wie gesagt, trotz dieses Redens den Gekündigten und mehr oder weniger Wohnungslosen bei sich auf, beschwichtigt familiäre Erwartungen dadurch, dass sie ihn als ihren Verlobten bezeichnet, hält ihn wie ein Haustier in ihrer Badewanne und füttert ihn auch regelmäßig wie ein solches. Freilich kündigt sie irgendwann auf seinen Wunsch hin dann doch auch noch ihren Job, nur um recht bald zu erkennen, dass ihre Instinkte eine ganz andere Sprache sprechen als seine. Ich gehöre zur Spezies der Konbini-Angestellten. Ich kann nicht gegen meinen Instinkt handeln und ihn verraten, spricht's und verschwindet wieder in ihrem Convenience-Store. Die letzten Sätze des Romans. Sämtliche meiner Zellen stimmten in die Klänge ein, die von dort ertönten, und ich spürte ihre Schwingungen ganz deutlich unter meiner Haut. Ein poetisches Ende, eine Ästhetik der Convenience. Sayaka Muratas Roman Convenience Store Woman ist nun nicht irgendein japanischer Gegenwartsroman. Das Buch hat vielmehr den bedeutendsten Literaturpreis seines Landes erhalten und ist erstaunliche 650.000 Mal verkauft worden. Ein Bestseller also. Auch Otessa Moshfegh ist eine preisgekrönte Autorin. Nachdem ihr Erstling mit dem Titel McGlue zwar gerühmt, aber eher mau verkauft worden war, entschied sich Moshfegh zu einem ungewöhnlichen Schritt. Sie kaufte sich, wie sie freimütig und nicht ohne Koketterie erzählt, als sie mit ihrer Arbeit am zweiten Roman, dem schließlich dann Thriller, der Thriller Eileen wurde, begann, einen Ratgeber für Hobbyautoren, wie man in kürzester Zeit ein Erfolgsbuch schreiben könne, The 90-Day Novel, und hielt sich nach eigener Auskunft auch exakt an dessen Tipps. Charmante Dissimulation der eigenen Kunst, könnte man sagen, also Verbergen der eigenen Genialität, oder aber ihre zeitgemäße Äußerungsform. I needed to write something that was going to be reminiscent to the crap that people are used to. Ich musste einfach etwas schreiben, in dem der Mist anklang zumindest, den die Leute so gewohnt sind. Gerade dies, die Verweigerung ästhetischer Distanz, gilt ihr ironischerweise als Versicherung ihrer Genialität. How do you expect me to make a living? I'm not going to be making cappuccinos. I'm fucking brilliant. Was meint ihr denn, wie ich meinen Lebensunterhalt verdienen soll? Ich werde jedenfalls keine Cappuccinos machen. Ich bin verdammt nochmal brillant. Sayaka Murata übrigens weist gerne darauf hin, dass sie trotz ihres Erfolgs weiter in einem Konbini jobbe. Nicht zuletzt komme sie dort auf gute Ideen. Was heißt das nun in Bezug auf diese beiden Romane? Und damit komme ich auch nun rasch zum Schluss. Sind diese beiden Texte selbst Conveniences, also Konsumgüter? Ich würde es ein ganz bisschen anders sehen. Sie sind easy, difficult, also leicht, schwer. Ein Begriff, den der englische Autor und Journalist Sam Leith jüngst im Guardian benutzt hat, um die Frage nach schwieriger Prosa und ihrer Berechtigung im gegenwärtigen Kulturbetrieb zu diskutieren. Einfach schwer. Das ist hier eine vermischte ästhetische Kategorie, korrespondierend zu einer vermischten Empfindung. Beide Romane sind in ihrem Ton zwar eingänglich und zugänglich und sprechen offenbar eine größere Leserschaft an. Dabei sind sie aber keine Midbrow-Literatur, also keine Kunstsimulation in leichtem Ton, wie sie schon Umberto Eco in den 60er Jahren als eine Literatur verspottete, der man sich mit der Einbildung an die Hand gebe, das Herz der Kultur schlagen gehört zu haben, ohne sich aber einen Piep dafür anstrengen zu müssen. Die Schwierigkeit, das Anspruchsvolle oder Interessante, das ich behauptet habe, dieser beiden Romane, ist aber sicherlich auch nicht die Schwierigkeit der Moderne oder der Avantgarde. Das, was sie interessant macht, besteht vielmehr darin, dass sie sich dem Bereich der Convenience zuwenden, über den das Urteil in der gehobenen Kultur, wie anfangs mit den vier Punkten zu unserer Skepsis gegenüber der Convenience angedeutet, schon festzustehen scheint. Die Attitüde beider Texte im Hinblick auf die Convenience schillert dabei zwischen Affirmation und Abneigung. Dadurch, dass sie der Convenience Raum in ihren Texten geben, entsteht ein eigentümlicher Erzählton, den die New York Times in Bezug auf Moshfegh cool, strange, aloof and disciplined nennt. Also cool, strange, man kann fast alles auf Deutsch sagen so auch. Das ist cool, strange, unnahbar und diszipliniert. Und der Guardian in Bezug auf Murata eine gloriously deadpan prose, also eine herrlich trocken, hirnrissige Prosa. In beiden Fällen entsteht also etwas ästhetisch Reizvolles und Aufschlussreiches. Um das anzudeuten, wie und warum Convenience zwar eher kleine Gefühle generiert, inwiefern diese aber ästhetisch interessant und gesellschaftlich aufschlussreich sind, war ich heute Abend hier. Vielen Dank.
Das war der Literaturwissenschaftler Heinz Drüg über Convenience als kleines Gefühl. Er hat diesen Vortrag am 4. Dezember 2018 am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen gehalten.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.